SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen der Schweizer Radios. Wer wusste was? VW, BMW und Daimler sollen auch Abgasversuche an Menschen mitfinanziert haben. Nur wozu? Wie schnell kommen die Schweizer Behörden ans Limit, wenn es darum geht, große russische Geldwäscher zu packen? Die Entlassung eines Spezialisten der Bundespolizei wirft Fragen auf. Dann ein Grammy für eine energiegeladene Rastlose. Die moldawisch-schweizerische Geigerin Patricia Kopaczynskaja räumt in Los Angeles die begehrte Musiktrophäe ab. Und um 13 Uhr und ständig steigt die Prämie. Warum der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger dafür ist, medizinische Leistungen zu rationieren. Wir fragen ihn, welche denn? Im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Die Autokonzerne Daimler, VW und BMW sollen laut Zeitungsberichten nicht bloß Abgastests mit Affen, sondern auch mit Menschen in Auftrag gegeben haben. Das wurde heute bekannt. Aus Berlin, Peter Fügeli.
Die Autokonzerne Daimler, VW und BMW haben einen Versuch finanziert, der Menschen Stickstoffdioxid ausgesetzt hat, das vor allem aus Autoabgasen entsteht. 25 Freiwillige seien in einem Versuch des Uniklinikums Aachen über mehrere Stunden Stickstoffdioxid in verschiedenen Konzentrationen ausgesetzt gewesen. Angeblich soll der Versuch keine Folgen gezeitigt haben. Tage zuvor war bekannt geworden, dass die drei Autokonzerne auch Versuche mit Affen durchgeführt hatten. Die Tiere mussten 4 Stunden lang Abgase einatmen, zuerst von neueren, dann von älteren Dieselfahrzeugen, um zu beweisen, dass die Schadstoffbelastung bei neueren Modellen reduziert worden sei. Den Auftrag zur Studie gab eine europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, EUGT, die von Daimler, VW, BMW und dem Zulieferer Bosch gegründet worden war. Bosch soll zum Zeitpunkt der Versuche nicht mehr der Vereinigung angehört haben, die 2017 im Zuge des Dieselskandals aufgelöst wurde. Alle drei Konzerne hatten sich in den letzten Tagen von den Affenversuchen distanziert. Daimler distanzierte sich gestern auch von den neu bekannt gewordenen Menschenversuchen. Die Kritik aus der deutschen Politik ist heftig. Auch der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöfer äußerte sich gegenüber dem TV-Sender NTV empört.
Wenn wir Menschenversuche machen oder mit Menschen testen, nur um irgendwelche Produkte und seien es Dieselautos besser verkaufen zu können, das darf wirklich nicht sein.
Seit 2 Jahren steht die deutsche Autoindustrie wegen Abgasmanipulationen in der Kritik. Harte Strafen und Konsequenzen wie in den USA hat es im Autoland Deutschland bislang nicht gegeben. Auch Klagen dürften, Stand jetzt, für die betroffenen Konzerne relativ glimpflich ausgehen.
Peter Vögeli hat berichtet. Frage nun an Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. Klar, Abgastests mit Affen, die sind ethisch sehr bedenklich, unbestritten. Wo liegt aber das Problem, wenn man Menschen mehrere Stunden Stickstoffdioxid einatmen lässt? Menschen, die das notabene freiwillig machen.
Ja, gute Frage. Denn erstens, wie Sie sagen, waren das erwachsene Menschen, die sich selbst entschieden haben und die über die Risiken auch aufgeklärt waren. Und zweitens sind solche Kammerversuche, wie man das nennt, durchaus üblich. Sie sind für Forscher das Instrument, um zu schauen, wie gefährlich bestimmte Teile der Luftverschmutzung sind. Und es waren auch durchaus seriöse, anerkannte Forscher, die sich auch das Okay ihres Ethikkomitees eingeholt hatten. Der Knackpunkt ist, dass diese Studie ziemlich klein war, nur 25 Probanden und gesunde junge Menschen dran teilgenommen haben. Man kann daraus also auf keinen Fall ableiten, dass Stickoxide generell ungefährlich wären, schon gar nicht für anfällige Menschen, Asthmatiker, Kinder oder alte Menschen.
Aber in diesem speziellen Fall, wurden diese Versuche für die Probanden jemals richtig gefährlich?
Also nach allem, was in der Studie steht, nein. Das heißt, die Probanden haben etwas eingeatmet, was nicht gesund war, ohne Frage. Aber ihre Körper waren vermutlich in der Lage, das zumindest akut abzufangen. Übrigens, was die Probanden da eingeatmet haben, war in etwa das, was man auch in einer Stadt einatmen kann.
Eben, die Folgen sind irgendwie klar. Was wollten denn die Autokonzerne mit diesen Versuchen überhaupt rausfinden?
Ja, man weiß deutlich mehr über die gefährliche Wirkung von Ozon und Feinstaub. Bei Stickoxiden ist die Studienlage dagegen vergleichsweise dünn. Was man weiß, ist, dass Stickoxide dazu beitragen, dass anfällige Menschen, zum Beispiel Asthmatiker, tatsächlich geschädigt werden. Klar ist auch, Stickoxid ist ein Reizgas. Aber wie Stickoxide auf gesunde Menschen langfristig wirken in den Konzentrationen, die es in den Städten tatsächlich gibt, da weiß man tatsächlich noch recht wenig.
Also, letzte Frage. Warum ging es den Autokonzernen denn?
Naja, da sind wir natürlich schnell im Bereich der Spekulation, aber es scheint schon klar, dass die Absicht war, etwas reinzuwaschen, was nicht rein ist. Und das ist natürlich schon bedenklich.
Danke für diese Einschätzungen. Danke nach Basel, Katrin Zöfel. SRF Verkehrsinfo von 12 Uhr und gleich 36 Minuten in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs. Und nun die Nachrichten in der Übersicht mit Juliette Schild.
In der Schweiz sind knapp 2 von 3 Haushalten zur Miete. Das zeigt die neueste Statistik des Bundes mit Zahlen aus dem Jahr 2015. Am meisten Mieterinnen und Mieter lebten demnach im Kanton Basel-Stadt. Dort betrug ihr Anteil 83%. Am wenigsten waren es mit 38% im Kanton Jura. Laut dem Bundesamt für Statistik betrug 2015 die durchschnittliche Wohnungsmiete in der Schweiz 1.306 Franken pro Monat, dies über alle Wohnungsgrößen betrachtet. Am höchsten war die Durchschnittsmiete im Kanton Zug mit 1.800 Franken. Am wenigsten zahlten Mieterinnen und Mieter im Kanton Jura etwa 900 Franken im Monat. In der Schweiz gab es letztes Jahr bei kleineren und mittleren Unternehmen mehr Übernahmen und Fusionen. Die Zahl stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um über 5%. Dies heißt es in einer Studie der Beratungsfirma Deloitte. Die KMU hätten zudem seit dem Frankenschock vor 3 Jahren die Effizienz gesteigert, in Innovation und Qualität investiert und auch die Preise seien konkurrenzfähiger geworden. In der Türkei sind über 300 Menschen festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten sich in den sozialen Medien über den türkischen Feldzug im Nordwestsyrien geäußert und Terrorpropaganda gemacht. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den Innenminister. Vergangene Woche war die türkische Polizei bereits gegen zahlreiche Kritiker des Militäreinsatzes vorgegangen. Die türkische Militäroffensive in Syrien richtet sich gegen die kurdische Miliz YPG. Die türkische Führung sieht diese Miliz als syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Auch die russischen Behindertensportler dürfen nicht nach Pyeongchang reisen. Die russische Mannschaft ist von den kommenden Winter Paralympics ausgeschlossen worden. Dies gab das Internationale Paralympische Komitee in Bonn bekannt. Einzelne Behindertensportler des Landes dürfen aber unter neutraler Flagge starten, wenn sie nachweislich sauber, also nicht gedopt sind. Hintergrund für den Ausschluss ist der Dopingskandal in Russland nach den letzten Winterspielen 2014 in Sotschi. Südafrikas Metropole Kapstadt bereitet sich auf eine Zeit ohne fließendes Wasser vor. Dafür wurde jetzt ein Krisenzentrum eingerichtet. Wenn der Wasserverbrauch nicht drastisch reduziert werde, müsse wegen der Dürre Mitte April die Wasserversorgung eingestellt werden. Wasser wäre dann nur noch an 200 Verteilzentren erhältlich. Dort würden Bürger nur noch 25 Liter Trinkwasser pro Tag und Person bekommen. Diese Menge gilt international als Mindestmaß für Hygiene und Gesundheit. In Paris hat das Hochwasser der Seine einen Höchststand erreicht. Wie die Behörden mitteilen, stieg der Pegel auf 5,85 Meter. Damit sei das Wasser weniger stark angestiegen als erwartet. Morgen dürfte das Hochwasser langsam zurückgehen. Im Großraum Paris wurden bereits vergangene Woche 7 Bahnhöfe vorübergehend geschlossen. Fast 1500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sind nebst der französischen Hauptstadt rund 200 weitere Ortschaften entlang der Seine. Und damit zum Wetter. Heute und morgen scheint in den Bergen häufig die Sonne. Allerdings ziehen morgen hochnebelartige Wolken auf. Im Flachland scheint jeweils nur zum Teil die Sonne. Im Süden hat es morgen ebenfalls Hochnebelfelder. Die Temperaturen erreichen rund 10 Grad.
Das Netz der russischen Mafia und von korrupten Oligarchen ist weitmaschig und reicht bis in die Schweiz. Es fließt viel Geld, von mehreren 100 Millionen Franken ist die Rede. Mehr als 200 Rechtshilfeanträge gingen allein in den letzten 5 Jahren hin und her. Die Aufgabe, Licht ins Dunkel zu bringen, ist heikel und die Schweizer Behörden werden immer wieder scharf für ihre Arbeit kritisiert. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wirft nun ein Schlaglicht auf eben diese Arbeit. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Strafrechtsprofessor Marc Piet kennt die Mechanismen der Geldwäscherei russischer Oligarchen, etwa den Fall Magnitsky, benannt nach einem Anwalt, der in Russland Anzeige wegen Steuerhinterziehung erstattet hatte und dann 2009 selbst eingesperrt und getötet worden war. Auch die Schweiz ermittelte in diesem Fall wegen Geldflüssen über eine Schweizer Grossbank im Betrag von 40 Millionen Dollar. Bisher ohne sichtbares Resultat. Mehr noch.
Bei der Bundesanwaltschaft hat es merkwürdige Dinge gegeben. Da hat man zunächst mal die zuständigen Staatsanwälte im Laufe des Verfahrens ausgetauscht,
sagt Marc Piet. Und weitere Turbulenzen folgten.
Es ist noch zu weiteren Unstimmigkeiten gekommen. Man hört, dass der zuständige Bundespolizeibeamte seinen Posten geräumt hat.
Nun erhält ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil die Umstände dieser Entlassung. Es geht um einen Spezialisten der Bundespolizei, ein Mann mit 20 Jahren Erfahrung. 2016 wollte er nach Moskau fliegen, weil ihm die russische Staatsanwaltschaft Informationen versprochen hatte. Sein Chef lehnte die Reise ab. Begründung, der Ermittler habe bereits zu viele Überstunden. Kurz entschlossen reiste der Mann auf eigene Faust in den Ferien, allerdings mit offiziellem Diplomatenpass. Nach seiner Rückkehr wurde er entlassen. Nun heißt das Bundesverwaltungsgericht dieses Vorgehen gut. Der Reiseantrag sei abgelehnt worden. Indem sich der Ermittler darüber hinwegsetzte, sei das Vertrauen in ihn unwiederbringlich zerstört worden. Dessen Anwalt Dominik Nellen ist perplex.
Es ist absurd. Mein Mandant wurde von seinen direkten Vorgesetzten gelobt, auch was diese Reise anbelangt. Die Kündigung steht in keinem Verhältnis zu seiner gut geleisteten Arbeit.
Zusätzlich zur Entlassung eröffnete die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren wegen der Vorwürfe der Amtsanmaßung und der Bestechung, weil der Mann in seiner Freizeit als Ermittler aufgetreten war und weil ihm die russische Staatsanwaltschaft die Hotelübernachtungen bezahlt hatte. Schweres Geschütz. Und das allein wegen dieser einen Reise? Ja, bekräftigt eine Sprecherin des FEDPOL, das Vertrauen sei durch die Reise zerstört worden. Eine mit dem Dossier vertraute Person dagegen meint, die Bundesanwaltschaft wollte ihre Politik gegenüber Russland ändern. Die hartnäckigen Ermittlungen des entlassenen Mitarbeiters hätten dabei gestört. Der Bund habe den Fehltritt genutzt, um den unbequemen Ermittler loszuwerden. Der Sprecher der Bundesanwaltschaft, André Marti, erwidert:
Also es ist schlicht ins Reich der Fantasien zu ordnen, wenn jemand in Unkenntnis der Sachlage behauptet, die Bundesanwaltschaft nehme eine Strategieänderung vor im Umgang mit den russischen Behörden.
Umgekehrt kursiert unter russischen Dissidenten der Vorwurf, via die Schweizer Bundesanwaltschaft gelangten heikle Informationen in die Hände russischer Ermittler und von dort weiter zur russischen Mafia. Sie machen die Schweizer dafür mitverantwortlich, dass 2012 ein russischer Whistleblower in London starb, kurz nachdem er sich den Schweizer Behörden anvertraut hatte. Die Kritik an den Schweizer Ermittlungen reißt nicht ab. Geldwäschereiexperte Marc Piet sagt, inzwischen müsse man sich fragen,
ob die FINMA einerseits und die Bundesanwaltschaft andererseits nicht im Grunde nicht in der Lage sind, mit größeren, auch politisch heikleren Verfahren fertig zu werden.
Der Sprecher der Bundesanwaltschaft, André Marti, weist das zurück.
Letzte Woche gab es auf Anregung der Bundesanwaltschaft in Den Haag ein Treffen europäischer Strafverfolgungsbehörden bei Eurojust. Die Bundesanwaltschaft hat 5 Länder um Rechtshilfe versucht. Alleine diese Tatsache zeigt, wie aufwendig solch ein Strafverfahren ist.
Außerdem seien die Gelder in der Schweiz blockiert. Von Untätigkeit oder Überforderung könne nun wirklich keine Rede sein, sagt der Sprecher der Bundesanwaltschaft.
12.44 Uhr, hier gleich der Streik der Genfer Handchirurgen. Und weiter im Rendezvous bis um 13 Uhr. Israel sucht mit einem Inserat Migrationsinspektoren. Ihre Aufgaben: Flüchtlinge aufspüren. Spezielle Kompetenzen? Keine. Der Albtraum der Träume, die Reportage aus den USA. Und Ritterschlag für eine außergewöhnliche Violinistin. Patricia Kopaczynskaja bekommt den Grammy für die beste Kammermusik-Performance des letzten Jahres. Wir hören zu. Die ständig steigenden Kosten sind heute Thema einer Konferenz des Bundesamtes für Gesundheit. Ein Streitpunkt dabei, die neuen Tarife für Behandlungen im Spital, dass man am gleichen Tag wieder verlassen kann. Diese neuen ambulanten Tarife hat der Bundesrat verordnet. Gegen diese Tarife regt sich Widerstand am radikalsten in Genf. Dort verweigern die Handchirurgen eine bestimmte Operation, weil der neue Tarif die Kosten nicht decke. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi.
Es ist ein Routineeingriff für Handchirurgen. Sie durchtrennen ein Band des sogenannten Karpaltunnels beim Handgelenk, sodass die Nerven nicht mehr eingeengt sind. Die Patienten leiden dadurch nicht mehr unter Kribbeln und Schmerzen in den Fingern. Der Eingriff dauert rund eine halbe Stunde. Bis letztes Jahr rechneten die Chirurgen dafür 177 Franken ab. Seit dem 1. Januar dürfen sie noch 105 Franken verrechnen. Rund 40% weniger verlangen zu dürfen für diese Operation geht den Genfer Handchirurgen zu weit. Sie haben beschlossen, die Operation bis Ende Februar nicht mehr durchzuführen. Auch sie befürworteten, die Gesundheitskosten zu senken, sagt der leitende Arzt des Handchirurgiezentrums Michael Papaloisos, aber immer unter der Voraussetzung, dass für die Patienten Qualität und Sicherheit gewährleistet werde.
On est tous censés réduire les coûts, a priori, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de maintenir une qualité.
Wenn das so weitergehe, sei man bald bei Verhältnissen wie in Frankreich, wo ein Handchirurg 40 Karpaltunnel-OPs am Tag durchführen müsse und nicht einmal mehr mit den Patienten sprechen könne.
D'un patient à un autre, sans vraiment les connaître.
Dass die Handchirurgen mit einem Streik ihrem Unmut kundtun, ist ein Stück weit typisch, denn nirgendwo in der Schweiz wird leichter und öfter gestreikt als in Genf. Michael Papaloisos spricht gar von einer Genfer Tradition.
Nous avons lancé cette grève. Je pense que il y a un petit côté traditionnel à ce que Genève.
Und auch wenn in anderen Kantonen die Handchirurgen nicht streikten, würden sie alle hinter ihnen stehen und die Maßnahme unterstützen.
Tous nous ont assuré de leur soutien.
Die Leidtragenden in Genf sind die Patienten. Seit Anfang Januar warten 250 auf eine Karpaltunnel-OP und diese Zahl dürfte sich bis Ende Februar verdoppeln. Michael Papaloisos verteidigt sich.
Le bien du patient, on le respecte malgré tout, c'est-à-dire qu'on les voit.
Das Wohl der Patienten stehe im Zentrum. Sie würden die Patienten konsultieren, um auszuschließen, dass das Warten auf die OP ein gesundheitliches Risiko berge. Die meisten hätten Verständnis gezeigt und seien einverstanden zu warten. Offenbar sind sich auch die Patienten in Genf gewohnt, dass ein Streik keine weniger außergewöhnliche Massnahme ist als anderswo.
Und im Tagesgespräch um 13 Uhr bleiben wir beim Thema Kosten im Gesundheitswesen. Thomas Heiniger ist zu Gast, er ist Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Er wird berichten, was an der heutigen BAG-Konferenz herausgekommen ist. In Israel sucht die Migrationsbehörde in einem Inserat Leute, die Flüchtlinge aufspüren. Das ist einigermaßen bemerkenswert. Ich fragte die Journalistin Gisela Dax in Tel Aviv, was genau steht im Inserat?
Ja, es geht darum, Personal aufzustocken für sogenannte Migrationsinspektoren, die einen 2-Jahres-Vertrag bekommen, der von Anfang März beginnen soll. Und die Aufgabe ist es, illegale Asylbewerber im Land aufzuspüren, ja, und dann weiter durch eine Prozedur zu bringen, denn man ist dabei in Israel, Flüchtlinge abzuschieben.
Müssen denn diese sogenannten Migrationsinspektoren irgendetwas können, spezielle Fähigkeiten haben?
Das heißt, man braucht einen gültigen Führerschein, Abitur und 2 Jahre Berufserfahrung oder einen Bachelorabschluss an der Universität. Bisher heißt es, haben sich 300 Leute beworben und 100 davon sollen angestellt werden. Das würde die Zahl der bisherigen Inspektoren verdoppeln.
Also spezielle Fähigkeiten müssen diese Menschen nicht haben. Sie haben aber trotzdem die Kompetenz, eben Flüchtlinge auch festzunehmen, steht ja offenbar in diesem Inserat. Darf denn der Staat diese Aufgaben überhaupt abtreten?
Wie ich das verstanden habe, so wurde auch nachgefragt, sollen die vor allem auch in Restaurants nachfragen und checken, ob eben da illegal Leute angestellt sind, um dann auch gegen die Arbeitgeber vorzugehen.
Hat denn Israel ein Problem mit illegalen Flüchtlingen?
Naja, Israel gehört mittlerweile zu den anderen westlichen Ländern, die sehr attraktiv geworden sind für Asylbewerber. Mittlerweile wird die Zahl genannt von 34.000 Eritreern und Sudanesen, die in Israel sich aufhalten. Die meisten haben temporäre Aufenthaltsgenehmigungen, die alle 2 Monate verlängert werden müssen. Das heißt, das will man jetzt abschaffen. Man will, das ist ein neuer Plan, jeden Monat 600 dieser Eritreer und Sudanesen ausweisen. Die bekommen $3,500 in die Hand und sollen dann in ein drittes Land nach Afrika abgeschoben werden. Die Rede ist von Ruanda und Uganda.
Für die Leute in Israel sind die Flüchtlinge auch ein Problem?
Das Problem ist, es gibt bestimmte Nachbarschaften, gerade auch im Süden von Tel Aviv, mit alteingesessenen Israelis, die sagen, bei mir in der Wohnung, über mir leben 10 Männer aus Afrika auf engem Raum. Es ist nicht mehr dieselbe Nachbarschaft wie früher. Wir haben Angst. Es gibt Drogen, es gibt Prostitution, so wie früher nicht. Also eine Gemengenlage, gerade in den ärmeren Vierteln, was mir dazu führt zu sagen, ja, also solange jetzt diese Flüchtlinge nicht wirklich hier sein müssen oder wir können dafür sorgen, dass sie woanders an einem sicheren Ort sind, dann gibt es dafür eine große Unterstützung.
Es ist ja noch bemerkenswert, dass eben viele Eritreer und auch eben viele Sudanesen ausgerechnet nach Israel wollen, um dort Zuflucht zu finden. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es ist schon interessant. Viele haben sich wirklich auf einen langen, langen Weg gemacht, durch sehr viele arabische Länder durch, in denen man auf keinen Fall bleiben wollte, weil man gerade in Israel, es gibt auch viele muslimische Migranten, weil man gerade in Israel das Gefühl hat, da ist man sicher und hier möchte man sein, auch weil es wirtschaftlich attraktiv ist.
Das sagt die Journalistin Gisela Dax. Sie arbeitet unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit. Dreamer, so heißen in den USA jene Immigranten, die als Kinder illegal ins Land einreisten und dank Ex-Präsident Obama vor Abschiebung geschützt worden sind. Diese Dreamer plagen zurzeit aber eher Albträume, denn Präsident Trump will sie nicht mehr in den USA. Das Parlament entscheidet in den kommenden Wochen über das Schicksal der oft gut integrierten Einwanderer. Bleiben dürfen oder gehen müssen? Diese Frage treibt die fast 700'000 Betroffenen um. US-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Die Zukunft ist unsicher für den 24-jährigen Tim Choi aus Südkorea.
Mine expires in August of 2018.
Meine DACA-Bewilligung läuft im August aus. Falls Sie keine Lösung finden, habe ich nur noch 5 Monate Bleiberecht.
I would only have 5 months.
Aufgrund eines Gerichtsurteils können die Dreamer sich zwar seit 2 Wochen wieder für eine Verlängerung des Bleiberechts um 2 Jahre bewerben, und das hat auch Tim getan, aber Bescheid erhält er wahrscheinlich erst gegen Ende Jahr.
There's nothing much I can do, right? More you worry, you can't really do anything about it.
Ich kann nicht viel tun. Es hilft nicht, sich Sorgen zu machen. Ich schickte den Antrag ein und warte. Tim Choi ist nicht ein Immigrant aus Zentralamerika wie die meisten Dreamer. Er kam als 11-Jähriger aus Südkorea in die USA mit seinen Eltern. Er ist Doktorand der Wirtschaftswissenschaften an der Universität von North Carolina. Fühlt er sich privilegiert gegenüber weniger gebildeten Dreamer?
Well, I think I'm more informed, maybe in a way that I guess I have a leg up.
Vielleicht habe ich einen gewissen Vorteil, weil ich informierter bin, aber es sind dieselben Ängste, die ich habe. Besondere Sorgen macht sich Tim Choi für seine Eltern und seine jüngeren Geschwister, die auch seit 2012 legal unter DACA in den USA weilen. Vorher war die ganze Familie illegal im Land. Ihnen droht nach Auslaufen des Bleiberechts die Deportation. Die politische Debatte in Washington mag Tim Choi nicht mehr verfolgen.
After a couple of days, I just stopped looking at it. It just takes too much time. It kind of stresses you out.
Ich habe aufgehört, News anzuschauen. Das Hin und Her stresst mich zu sehr. Ich schaue nur noch einmal im Tag nach und hoffe einfach, dass es klappt. Er sei vorsichtig optimistisch.
You know, I'm cautiously optimistic.
Abwarten, was geschieht, das mag George Escobar nicht. Er arbeitet für die Immigrantenorganisation GASA und organisiert in mehreren Staaten sogenannte DACA-Kliniken, wo Gratis-Anwälte Immigranten beraten und ihnen helfen, Anträge für eine Erneuerung des DACA-Status auszufüllen. Die Zeit eilt.
The court may turn around on, you know, maybe on February 5th, which is a Monday, and say.
Am 5. Februar gibt es vielleicht schon einen Gerichtsentscheid, der das Fenster, das sich aufgetan hat für neue Bewilligungen, wieder schließt. Während die Politiker in Washington um eine Lösung für die fast 700'000 jungen Menschen ringen, die als Kinder illegal in die USA eingewandert sind, läuft an den Gerichten eine wahre Schlacht ab. Auch die Gaza-Anwälte haben eine der vielen hängigen Klagen eingereicht gegen die Trump-Regierung. Es sei diskriminierend, fahrlässig und verfahrensmäßig falsch gewesen, das Dreamer-Programm zu beenden. Verhandeln könne man mit der Trump-Regierung nicht, da ist sich George Escobar sicher.
Wir gehen in den Widerstand. Wir versuchen, die Situation zu überleben, indem wir an allen Fronten kämpfen. Vor Gerichten, in den Gliedstaaten und den Gemeinden. Und dann brauchen wir Gewinne bei den diesjährigen Wahlen und bei den Präsidentschaftswahlen 2020. So wird sich die heutige Realität völlig verändern. Ein Schlachtplan für die Zukunft also. Aber was hilft dieser Schlachtplan dem gewöhnlichen Dreamer? Nicht viel, gibt George Escobar zu. Aber man dürfe nicht vergessen, in den USA gäbe es über 11 Millionen illegale Immigranten. Die Dreamer zählten nur 690.000 im Moment. Tim Choi, der südkoreanische Dreamer, der auf eine politische Lösung für ihn und seine Familie hofft, glaubt jedenfalls trotz allem noch an den amerikanischen Traum.
I think immigrants are welcome.
Immigranten sind immer noch willkommen hier. Es kommt nicht darauf an, woher du kommst. Du kommst hierhin und arbeitest hart.
That's all that matters.
Das ist das Einzige, worauf es ankommt.
Einen Grammy zu bekommen, das gilt in der Musikbranche als Ritterschlag, vergleichbar mit den Oscars im Filmgeschäft. Wer mit einem Grammy ausgezeichnet wird, ist zu oberst angekommen in seinem Fach. Zu diesem illustren Kreis gehört seit letzter Nacht auch die Geigerin Patricia Kopaczynskaja, die seit Jahren in der Schweiz wohnt. Die Jury zeichnete sie für die beste Kammermusikperformance des letzten Jahres aus. Musikredaktorin Jenny Berg.
Patricia Kopaczynskaja ist ruhelos, rastlos, energiegeladen wie keine zweite und derzeit eine der gefragtesten Geigerinnen weltweit. Seit 1959 verleiht die National Academy of Recording Arts and Science in Los Angeles jedes Jahr die Grammys, derzeit in 84 verschiedenen Kategorien. Es ist ein internationaler Preis, aber er ist sehr amerikanisch geprägt. Und deshalb haben die Grammys in der Schweiz Seltenheitswert. Die Auszeichnung an Patricia Kopaczynskaja ist erst der 6. Grammy, der in die Schweiz geht. Aber es ist bei weitem nicht der erste Preis, den die Schweizer Geigerin mit moldawischen Wurzeln erhält. Erst vor wenigen Monaten hat Patricia Kopaczynskaja den hochdotierten Schweizer Musikpreis gewonnen. Den Grammy hat sie nun in der Kategorie Beste Kammermusikperformance erhalten, gemeinsam mit dem amerikanischen St. Paul Chamber Orchestra. Und, das ist bemerkenswert, nicht für ein normales Album, sondern für den Live-Mitschnitt einer inszenierten Konzertperformance. Patricia Kopaczynskaja trug bei diesem Konzert ein schwarzes Kostüm mit einem leuchtend weißen Skelett darauf und sie trat als wandelnder Tod auf. Also eine in der Klassik relativ neue Konzertform, denn Patricia Kopaczynskaja ist überzeugt.
Es gibt auch andere Wege, die wir unbedingt ausprobieren sollen. Unbedingt. Als Musiker ist man sehr viel mehr als einfach nur ein Interpret eines Stückes. Man ist eine Person, man hat eine Meinung und man hat ein Jetzt. Ein Bezug zu dem, was heute passiert.
Und diesen Bezug zu heute, den werden wir in ihren Konzerten auch bald öfter in der Schweiz erleben können. Denn Patricia Kopaczynskaja leitet ab Herbst diesen Jahres die Camerata Bern. Das ist ein Kammerorchester, ganz ähnlich wie das amerikanische St. Paul Chamber Orchestra, mit dem sie gerade gemeinsam den Grammy erhalten hat. Death and the Maiden heißt das ausgezeichnete Album. Und für die Grammys ist das eine Überraschung. Es ist ein Album, das nicht bei einem großen amerikanischen Label herausgekommen ist, sondern beim kleinen französischen Label Alpha. Und, ebenfalls überraschend, Patricia Kopaczynskaja tritt hier nicht als strahlende Solistin auf, sondern als leitendes Orchestermitglied. Sie spielt das berühmte Streichquartett »Der Tod und das Mädchen« von Franz Schubert in einer Bearbeitung für Streichorchester.
Schön. 13 Uhr. Top, aber teuer, immer teurer. Zu teuer, unser Gesundheitssystem. Doch mit dem Befund allein ist noch kein Franken gespart. Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Thomas Heiniger, hätte da so ein paar Ideen zum Sparen. Gleich im Tagesgespräch im ersten und vierten, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Juliette Schild.
Nach Berichten über Abgastests an Menschen und Affen hat der Volkswagen-Konzern eine umfassende Aufklärung angekündigt. Die Tests seien ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen, sagte der Sprecher der deutschen Bundesregierung. Die russische Mannschaft ist von den kommenden Winterparalympics in Pyeongchang ausgeschlossen worden. Einzelne, nachweislich nicht gedopte russische Behindertensportler dürfen aber unter neutraler Flagge starten. Hintergrund ist der russische Dopingskandal bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. In Paris hat das Hochwasser der Seine einen Höchststand erreicht. Der Pegel stieg auf 5,85 Meter. Morgen dürfte das Hochwasser langsam zurückgehen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.